Liebe Zuhörer unseres Radios, Papst Benedikt schreibt in seinem Jesusbuch, in dem es um die Kindheit geht, dass im Alten Testament Worte geschrieben worden sind, die sozusagen herrenlos geblieben sind, die auf ihre Erfüllung warteten. Marius Reiser macht in diesem Zusammenhang auf Jesaja 53 aufmerksam, das vierte Gottesknechtslied. Man konnte den Text auf diese oder jene Gestalt beziehen, etwa auf Jeremia. Aber der wahre Eigentümer der Texte lässt noch auf sich warten. Erst wenn er erscheint, erhält das Wort seine volle Bedeutung. Wir werden sehen, dass es um Jesaja 7,14 ähnlich steht. Die Stelle gehört zu den Worten, die zunächst noch auf die Gestalt warten, von der sie sprechen. Das ist jetzt auch ein bisschen ein Nachteil dieses Papstbuches. Wer von Ihnen weiß jetzt auswendig, was Jesaja 7,14 ist? Also der Papst setzt sehr viel voraus, auch dass man dann zum Beispiel die Bibel in die Hand nimmt. Für Theologen ist völlig klar, was Jesaja 7,14 ist. Das ist die Ankündigung der Jungfrauengeburt. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Das Wort, das der Prophet Jesaja König Ahab in einer sehr schwierigen Situation zugesprochen hat. Dass urchristliche Geschichtsschreibung darin besteht, diese wartende Worte ihrem Eigentümer zurückzugeben, das ist ein Auftrag, den der Papst versteht und den er in diesem Buch auch formuliert. Aus diesem Zusammenhang, so schreibt er, zwischen dem wartenden Wort und dem Erkennen seines nun erschienenen Eigentümers hat sich die typisch christliche Exegese gebildet, die neu ist und doch ganz in der Treue zum ursprünglichen Schriftwort bleibt. Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen wendet sich der Papst nun den Texten selbst zu, nämlich der Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. Da haben wir es zunächst mit zwei charakteristisch unterschiedlichen und doch auch ganz nah verwandten Erzählungsgruppen zu tun. Mit der Geburt und der Kindheit des Täufers und mit der Verkündigung der Geburt Jesu als Messias aus Maria. Die Geschichte des Johannes ist besonders tief im Alten Testament verwurzelt. Zacharias ist Priester aus der Priesterklasse Abia. Elisabeth, seine Frau, ist gleichfalls priesterlicher Herkunft. Sie stammt aus dem Geschlecht Aaron. Nach alttestamentlichem Recht ist der Dienst der Priester an die Zugehörigkeit zum Stamm der Söhne Aarons und Levis gebunden. So ist Johannes der Täufer Priester. In ihm geht das Priestertum des alten Bundes auf Jesus zu. Es wird Hinweis auf Jesus, Ankündigung seiner Sendung. Es erscheint mir wichtig, dass das ganze Priestertum des alten Bundes in Johannes zur Prophezeiung Jesu wird und so mit seinem großen theologisch-spirituellen Höhepunkt, dem Psalm 118, auf ihn hinweist, sich ihm zueignet. Es ist jetzt auch ein bisschen schade, dass der Papst den Psalm 118 nicht näher ausführt. Das setzt das einfach voraus. Es ist eine Dankliturgie, die beim Laubhüttenfest gebetet worden ist. Vier Einleitungsverse, bei denen Israel zum Lob aufgefordert wird, dann Frage- und Antwortspiel. Es geht um den Zug zum Heiligtum, zum Tempel. Und es werden dann Fragen gestellt, die dann noch die Priester beantworten, immer wieder auch die Aufforderung zum Lob und dann auch prophetische Sätze, wie er ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Das bezieht sich natürlich auf Christus. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Das wurde beim Einzug in Jerusalem gebetet, gesungen, gerufen, dieser Hosianna-Ruf. All das bezieht sich natürlich dann auf Christus. Es ist ein liturgischer Psalm. Und da sagt der Papst, dass er auf ihn hinweist, sich ihm zueignet. Wenn man einseitig den Gegensatz zwischen dem alttestamentlichen Opferkult und dem geistigen Gottesdienst des neuen Bundes herausstellt, verfehlt man diese Linie und die innere Dynamik des alttestamentlichen Priestertums. Das nicht erst in Johannes, sondern schon in der vom Psalm 118 gezeichneten Entwicklung der priesterlichen Spiritualität Weg zu Jesus Christus ist. In die gleiche Richtung der inneren Einheit der beiden Testamente weist auch die Charakterisierung von Zacharias und Elisabeth im folgenden Vers des Lukas-Evangeliums, nämlich 1,6. Von beiden wird gesagt, dass sie so lebten, dass es in den Augen Gottes recht ist und dass sie sich in allem streng an die gebotenen Vorschriften des Herrn hielten. Wir werden bei der Begegnung mit der Gestalt des heiligen Josef das Prädikat gerecht näher betrachten, indem sie die ganze Frömmigkeit des Alten Testamentes zusammenfasst. Gerechte sind Menschen, welche die Weisung des Gesetzes recht von innen her leben. Menschen, die mit ihrem Rechtsein nach dem offenbarten Willen Gottes ihren Weg gehen und Raum schaffen für das neue Handeln des Herrn. Eine Umfrage in unserer Zeit hat ergeben, dass nur noch 25% der katholischen Christen danach streben, den Willen Gottes zu erfüllen, was eigentlich im Vaterunser als selbstverständlich vorausgesetzt wird, zumindest wenn wir das beten und nicht nur mit den Lippen tun. Dagegen aber 68% es für richtiger erhalten und wichtig erachten, dass sie vor sich selbst bestehen können. Der Papst gibt hier mit der Offenbarung eine andere Linie vor. Gerechtigkeit meint, sich nach dem geoffenbarten Willen Gottes auszurichten, sein Leben danach zu gestalten. In beiden, Elisabeth und Zacharias, gehen alter und neuer Bund ineinander über, verbinden sich zu einer einzigen Geschichte Gottes mit den Menschen. Zacharias tritt in den Tempel ein, in den Raum des Heiligen, während das Volk draußen verweilt und betet. Es ist die Stunde des Abendopfers, bei dem er Weihrauch auf die glühende Kohle legt. Der Duft des Weihrauchs, der nach oben steigt, ist Symbol für das Gebet. Und dann zitiert der Papst den Psalmisten: Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf, als Abendopfer gelte vor dir, wenn ich meine Hände erhebe. Psalm 141, 2. Die Apokalypse schildert die Liturgie des Himmels so. Die vier Lebewesen und die 24 Ältesten trugen Harfen und goldene Schalen voll von Weihrauchwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. In dieser Stunde, in der himmlische und irdische Liturgie sich vereinigen, erscheint dem Priester Zacharias ein Engel des Herrn. Sein Name wird noch nicht genannt. Er steht zur Rechten des Rauchopferaltars. Petersen beschreibt die Situation so, Zitat vom Papst: Es war die Südseite des Altars. Der Engel steht zwischen dem Altar und dem siebenarmigen Leuchter. Auf der linken Seite, der Nordseite des Altars, stand der Tisch mit den Schaubroten. Ort und Stunde sind heilig. Der neue Schritt der Heilsgeschichte ist ganz eingelassen in die Ordnungen des Gottesbundes vom Sinai. Im Tempel selbst, während seiner Liturgie, beginnt das Neue. Die innere Kontinuität der Gottesgeschichte mit den Menschen tritt aufs Stärkste hervor. Dies entspricht dem Schluss des Lukas-Evangeliums, wo der zum Himmel aufsteigende Herr die Jünger anweist, nach Jerusalem zurückzukehren, um dort die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen und von dort aus das Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Aber zugleich müssen wir den Unterschied zwischen der Ankündigung der Geburt des Täufers an Zacharias und der Ankündigung der Geburt Jesu an Maria sehen. Zacharias, der Vater des Täufers, ist Priester. Er empfängt die Botschaft im Tempel, während der Liturgie. Marias Abkunft wird nicht genannt. Zu ihr wurde der Engel Gabriel von Gott her gesandt. Er tritt in das Haus in Nazareth ein, in einer Stadt, die den Heiligen Schriften unbekannt ist. In ein Haus, das wir uns gewiss sehr demütig und sehr einfach vorstellen müssen. Wir können ja auch ziemlich sicher sein, dass im Haus von Loreto wir eine Anmutung haben, wie das Haus von Nazareth ausgeschaut hat. Der Gegensatz der beiden Szenarien könnte größer nicht sein. Priester, Tempel, Liturgie, das auf der einen Seite, eine unbekannte junge Frau, ein unbekanntes Städtlein, ein unbekanntes privates Wohnhaus auf der anderen Seite. Das Zeichen des neuen Bundes ist die Demut, die Verborgenheit, das Zeichen des Senfkorns. Der Sohn Gottes kommt in der Niedrigkeit. Beides gehört also zusammen, die tiefe Kontinuität in der Geschichte von Gottes Handeln und die Neuheit des verborgenen Senfkorns. Ja, da hat der Papst das Unbedeutende der Herkunft Jesu Christi aus Nazareth, einem Ort, der sonst in der jüdischen Literatur nicht erwähnt wird, nochmals geistlich, spirituell schön ausgedeutet. Der Anfang des Senfkorns ist kümmerliches, klein ist unbedeutend, später wächst ein großer Baum daraus. Und oft weigern wir uns als Christen, diese Einfachheit anzunehmen. Wir meinen, es muss immer groß sein, wichtig, es muss in der Gestalt dieser Welt daherkommen, und das ist es eben nicht. Ich darf Ihnen den Segen Gottes geben. Es segne, heile und behüte Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.